Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Ja, herzlich willkommen, Sabine Eckhardt. Sabine ist Multiaufsichtsrätin, hat einen Lehrauftrag für digitale Transformation an der Technischen Universität München und sie ist Senior Advisor bei der BCG, bei der Boston Consulting Group. Herzlich willkommen, Sabine.
Ja, vielen Dank.
Ich freue mich total auf unser Gespräch und bin sehr gespannt, deine Sichtweise als Multiaufsichtsrätin zu hören und da auch einzutauchen in die Aufgaben, die ja dein Leben, die mit denen du dich befasst in deinem Leben, weil das sind ja sehr spannende Positionen, die du hast, die nicht jede Frau hat. Ja? Multiaufsichtsrätin, Lehrbeauftragte, Senior Advisor. Wie kam es dazu? Wie ist so dein Weg in diese zu diesen Positionen, insbesondere zur Multiaufsichtsrätin?
Ja, das ist natürlich eine Frage, da kann man sehr lange drauf antworten. Und der eine oder andere, der nicht kennt, lehnt sich jetzt zurück, weil ich neige dann auch zu langen Monologen. Darum versuche ich es jetzt mal und du kriegst bitte rein, Simona.
Ja.
Ich versuche es einfach mal kurz und knapp. Also es ist tatsächlich so, dass die Aufsichtsratspositionen, das startete relativ früh. 2018 hatte ich mein erstes Mandat. Virtual Minds hieß damals die Firma, heißt sie immer noch, eine EdTech-Firma. Und das habe ich während meiner operativen Tätigkeit bei ProSiebenSat.1, ich war damals Vorständin, im Vertrieb und fürs Marketing sozusagen dazu mit angenommen. Und dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag. Das heißt, also ich hatte jetzt nicht drum gefragt. Das war jetzt auch nichts, was jetzt ein Ziel war, zu sagen, ich möchte jetzt Aufsichtsrätin werden, sondern es kam wirklich zu mir. Und dann hat sich das aber natürlich verändert. Das heißt, natürlich, bei mir hat es sich dann verändert mit auch der Veränderung meiner operativen Aufgaben. Ich bin dann in ein komplett anderes Geschäftsfeld, in eine andere Industrie gegangen nochmal. Das war eine große Veränderung in meinem Leben 2020. Mit dem Weggang auch bei ProSiebenSat.1 damals, da war ich 16 Jahre tätig, also eine lange Zeit, habe ich dann ein Mandat zum Beispiel bei der Bauergruppe, das war eigentlich ein Wettbewerber, konnte ich dann natürlich in den Markt gehen, in den ich mich auskannte, aber zu einem Wettbewerber im weitesten Sinne, das wäre ja vorher gar nicht gegangen. Und so habe ich mich dann eigentlich aus meinem Kern, meiner Kernexpertise, wo ich dann etwas angenommen habe, beziehungsweise bei Baum muss ich dazu sagen, war es ein Beiratsmandat, das ist ganz wichtig, das ist keine AG. Und dadurch auch ein Stück weit mehr hat man operativ mit eingewirkt. Dann kam das ein starker Schlag. Also 21, dann das nächste First Economy, 22, dann die Uni Credit Bank und 23, dann der Edelaufsichtsratsvorsitz. Also das hat sich dann entwickelt. Aber ganz klar, im Jahr 21 habe ich mir dann vorgenommen, meine berufliche Laufbahn zu verändern. Ja, 22, also im Frühjahr, Sommer, dann aus meinem damaligen operativen Job rausgegangen, habe gesagt, ich möchte einfach mehr Freiheit haben. Und es sind auch einige Dinge in dem damaligen Umfeld entstanden, organisatorisch entstanden, wo ich gesagt habe, das passt für mich nicht mehr. So, dann habe ich gesagt, das ist es jetzt, was ich machen möchte. Und so hat sich das dann ergeben. Ja.
Ja, spannend. Du hast etwas gesagt, das ich schon öfter gehört habe von CEOs, die gesagt haben, ich hatte eine Top-Position, ich war im Vorstand und mir ist das die Aufgabe im Aufsichtsrat oder als Beirätin oder Beirat angeboten worden. Ne? Das höre ich sehr, sehr häufig, dass, dass eine Vorstandsposition ja, es leicht macht, auch in den Aufsichtsrat zu kommen. Ne? Wie sind da die Auswahlverfahren? Wie würdest du das sehen als Multi-Aufsichtsrätin? Du hast mehrere Mandate. Wie waren da die Auswahlverfahren? Weil wir hatten auch in unserem Vorgespräch eben schon darüber gesprochen, dass so viele Menschen sich für diese Position interessieren. Wie hast du das erlebt mit der Auswahl?
Also es war ganz unterschiedlich. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt formalere Prozesse. Es gibt Prozesse, wo es vielleicht am Anfang nicht ganz so formal ist und hinten raus dann wird formal.
Ja.
Jetzt kommt hier nochmal die ein oder andere Anforderung um die Ecke. In der Regel ist es ja so, Sie haben, du hast ein sogenanntes Nomination Committee, wo man darüber recht frühzeitig eigentlich darüber spricht, zu sagen, für die ein oder andere Person läuft die Amtszeit aus und entweder es wird verlängert oder es wird eben nicht verlängert und das kann von beiden Seiten passieren. Dann geht man entweder auf den Headhunter zu und sagt, auf ein folgendes Profil, weil vielleicht die Person, die rausgeht, ein Finanzprofil hat und man braucht bitte jemanden für den Prüfungsausschuss oder man braucht jemanden, der oder die meine Expertise hat, also Stichwort Digitalisierung und Transformation, und man sagt, ne, weil man muss ja bestimmte Kompetenzfelder erfüllen. So, dann ist es häufig so, dass man einen Headhunter beauftragt und gibt ein, ja, ich sage einfach mal, Katalog an Anforderungen ab. Oder man schnuppert auch schon mal selber. Also bei mir ist es so, ich bin in Nomination Committee sitze ich drin und bei This Economy leite ich das Nomination Committee. Ich führe dann dort schon mal proaktiv Gespräche und gehe auf Personen zu, wo ich sage, die kenne ich aus meinem Netzwerk oder die wurden mir empfohlen. So läuft das in der Regel. Und entweder ist der Headhunter von Anfang an dabei oder man holt die Person später dazu und sagt, wir sind jetzt eigentlich so mit 6, 7 Personen in der näheren Auswahl, kannst du dich jetzt mal genauer anschauen? Und dann geht es natürlich auch um Referenzen einzuholen. Also es ist schon ein aufwendiger Prozess.
Das glaube ich.
Das Zweite ist aber, was ich, was viele, glaube ich, unterschätzen, was extrem wichtig ist, ist, dass es ja auch darum geht, wenn ein Aufsichtsratsmitglied gegebenenfalls, schlimmstenfalls auch kurzfristig ausfällt, aus vielerlei Gründen, gesundheitliche Gründe, private Gründe, die nicht schön sind, oder eben positive Sachen, man kriegt nochmal einen ganz tollen neuen Job und sagt, puh, das geht jetzt doch nicht, weil mein Arbeitgeber ist der Wettbewerb jetzt geworden oder viele Gründe kann es dafür geben. Dann muss man relativ schnell reagieren. Und dafür braucht man eine sogenannte Backup-Liste. Auf dieser Backup-Liste stehen dann Namen, wo man vielleicht auch Gespräche zuletzt vor 15 Monaten geführt hat. Und dann muss man schnell reagieren. Und das ist ganz wichtig, auch im Sinne einer guten Corporate Governance, dass man sowas hat. Ich weiß ein bisschen, oder ich kann mir vorstellen, worauf du hinaus willst, nämlich zu sagen, wie kommt man denn dann in so eine Position und wie ist solche Auswahlverfahren, gibt es ein Assessment Center? Naja, ich sage es jetzt einfach mal so, man hat viele Gespräche. Man führt natürlich ein Gespräch in der Regel mit dem Headhunter, der einen aufhört und überprüft auch die ganzen Referenzen, die Skills. Man hat ein Gespräch selbstverständlich mit dem oder der Aufsichtsratsvorsitzenden, meistens sind es ja Aufsichtsratsvorsitzende, und meistens auch dann mit diversen Teammitgliedern aus dem Aufsichtsrat, also vielleicht zum Beispiel Prüfungsausschussvorsitzender oder Vorsitzender, wenn man in den Bereich geht, oder als eigener Vertreter, wo man sagt, okay, ne, diesen großen Anteil an Shares, das muss schon auch passen, muss auch atmosphärisch passen. Führt man viele Gespräche und man muss sich aber für sich selber eben auch sehr, sehr genau überlegen, passe ich da rein? Weil das eine ist ja von der einen Seite, ist, man muss ja schon auch, man bindet sich ja auch für einen längeren Zeitraum, in der Regel 3 bis 4 Jahre. Noch länger, weil man sich dann auch längerfristig darin bleiben möchte, zumindest die meisten. Also kann es auch 2 Amtszeiten geben, dann ist man auch schnell mal bei 8 Jahren. Das ist Zeit. Und da muss man sich schon sehr genau mit dem Unternehmen auch vertraut machen, dass man passt, ja, auch einen Beitrag leisten kann.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Komme ich gleich nochmal drauf zurück, auf die Kompetenzen. Nochmal zu dem Auswahlverfahren. Würdest du sagen, dass es wichtig ist für Menschen, die sich für so eine Position interessieren, sich um die Nominierungskomitees zu kümmern? Also zu fragen, wer ist in diesen Nominierungskomitees und dann sich da ein Netzwerk aufzubauen mit diesen Leuten.
Also ich habe mich immer gewundert, dass das nicht so gesehen wurde oder wird, ne? Also vielleicht kommen einige Personen zu und sagen, Mensch, kennst du da jemanden? Das für die Firma würde mich interessieren, ich würde mich da gerne einbringen. Und das Erste ist natürlich in erster Linie sein Netzwerk zu nutzen. Und wenn man es dann nicht hat, dann muss man es aufbauen, denn das braucht Jahre. Ja, das ist ja nichts von heute auf morgen. Das Zweite aber ist eben neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden und der Vorsitzende, der oder die häufig schon auch Nominierungsausschussvorsitzende ist oder Vorsitzender, es geht schon häufig einher. Ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, die moderneren Unternehmen, da ist es schon so, dass das auch mal an jemanden abgegeben wird, der das nicht innehat. Beispiel bei mir bei der Seconomy. Weil da gibt ja der Aufsichtsratsvorsitzende schon auch viel Verantwortung ab, aber eben auch, natürlich sitzt er mit drin und bestimmt mit. Aber ich sage jetzt einfach mal, da würden sicherlich der ein oder andere Kandidat sagen, dass man das jetzt jemand anders nochmal gibt, also zum Stichwort Gewaltenteilung. Ich finde das klasse, ich finde das auch sehr modern. Aber eben zu dem Aspekt, wo sollten sich dann, wenn wir jetzt mal spezifisch auf Frauen zu sprechen kommen, sollten Frauen informieren, ja, auf den Webseiten der Firmen, die Info interessieren und dann sich ganz konkret anschauen, wer hat den Vorsitz inne. Und dann auf die Person auch zugehen. Und das machen einige, also mich erraten auch Bewerbungen. Aber was natürlich auch ganz wichtig ist, ist zu schauen, wann werden denn da überhaupt Positionen frei?
Genau.
Also, zum einen natürlich die Longlist, das andere ist, man sagt, Mensch, mein Ziel ist jetzt nächstes Jahr, ich weiß es nicht, bei Henkel in den Aufsichtsrat zu kommen, ja, dann muss man auf die Henkel-Website gehen und auch schauen, welche Positionen werden da frei, welche Amtszeiten laufen aus, was sind das für Profile? Nicht immer werden die Profile gleich nachbesetzt, weil es ja auch mal eine Chance für so ein Gremium, die Struktur anders aufzusetzen. Aber es ist halt doch, spielt doch häufig eine Rolle, ne? Ob da jetzt jemand in einem spezifischen Profil war. Und das muss passen.
Ja, sehr spannend. Und wenn es um Beiratspositionen geht, ist das auch so bekannt, dass es gibt es oder ist da der Modus der gleiche? Gibt es da auch so ein Nominierungskomitee oder ist das noch mal anders? Läuft das noch mal anders ab für den Beirat?
Also der Beirat ist ja nicht verpflichtet, ich sage jetzt einfach mal nach einer guten Corporate Governance, wie es so schön heißt, jetzt für alles Komitees zu bilden. Aber ich sage jetzt einfach mal größere Unternehmen, die aber eben nicht in einer AGSE-Struktur sind, aber dennoch groß sind, haben das in der Regel auch. Und da läuft das ähnlich, aber du sprichst völlig richtig den Punkt an, Simona, das ist nicht so offensichtlich. Da weiß man es nicht so richtig, ne? Also gerade, ich sage jetzt einfach mal deutscher Mittelstand, wo es ja ganz tolle, spannende Unternehmen gibt, große, relevante, aber es muss ja auch nicht groß sein, es können ja auch tolle, ich sag mal, junge Champions sein. Da kriegt man es nicht so einfach raus. Und da ist es wirklich wichtig, übers Netzwerk zu kommen oder mit dem einen oder anderen Headhunter auch zu sprechen und zu sagen, mich würde das interessieren. Haben Sie ähnliche Unternehmen in Ihrem Portfolio, beraten die oder nicht? Oder haben Sie einen Tipp für mich?
Und da
Weil
war
viele gehen ja auch hinter und sagen, ja, ich spreche erst mit dem Headhunter, wenn ich ganz konkreten Wunsch habe. Oder viele nutzen das auch, um zu sagen, ich brauche jetzt Berufsberatung. Und ich kenne einige Headhunter ganz offen, die sind extrem genervt davon. Die sagen, ich bin hier kein Berufsberater, ich kriege da auch kein Geld für. Und man schickt dann einfach da so ein CV hin. Das finde ich auch wenig wertschätzend. Man muss sich schon selber Gedanken machen, was würde mich konkret interessieren, welche Industrie, welche Branche, und noch besser, welches konkrete Unternehmen. Und dann kann man loslegen und dann sollte man proaktiv sein.
Ja, wunderbar. Genau, also das fällt mir auch auf jetzt im Gespräch, dass es eine sehr proaktive
Ja.
Geschichte ist. Ja, man muss selber aktiv werden für das und losgehen für das, was man vielleicht will.
Ja, also ich sage jetzt mal jemand, der da den unbedingten Wunsch hat und hat Zeit, vielleicht ein bisschen eine angespanntere Situation. Ja, bei mir war es so, ich habe auch viel Glück gehabt. Ich habe aber auch, das habe ich sicherlich richtig gemacht. Ich habe mir sehr früh ein großes Netzwerk aufgebaut. Aber ich bin halt auch jemand, der aus dem Sales kommt. Also ich bin eine Vertriebsfrau. Und wenn man im Vertrieb ist, ist das Adressbuch natürlich auch
Ganz
extrem
wichtig.
wichtig. Es wurde bei mir immer sehr gepflegt und ich habe da viel Zeit investiert. Und dann kommen auch automatisch Menschen auf einen zu. So, natürlich ist das schön, wenn Menschen auf einen zukommen, aber man kann halt nicht sitzen, den Schiebhäuser da und warten, bis dann ja, das weiße Ross vorbeikommt und sagt, dann
Genau.
braucht es, ne?
Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist ein Mythos, den man sehr gut über Bord werfen kann, ne? Ganz genau. Du sprachst eben von den Kompetenzen für Aufsichtsrat und Beirat. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Kompetenz, die vielleicht auch unterschätzt wird von Menschen, die sich dafür interessieren?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil, obwohl sie so leicht klingt, weil es tatsächlich das Zusammenspiel ist in so einem Gremium. Und das ist eigentlich egal, ob Aufsichtsrat oder Beirat. Es geht ja wirklich darum zu sagen, man bringt eine Diversität von Skills zusammen. Also im Sinne von, ich brauche einfach jemand, der topfit ist im Thema Rechnungslegung und am besten auch noch Abschlussprüfung. Auf der anderen Seite brauche ich jemand, und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, dem würde ich mehr Gewicht geben, jemand, der schon mal Unternehmensführung inne hatte und auch Unternehmensstrategien steht und auch weiß, was das bedeutet, Unternehmensstrategien dann um und durchzusetzen. Ja, da stehen ja gerade viele Unternehmen, sage ich mal, an so einem Scheideweg zu sagen, wir müssen neue Geschäftsfelder entwickeln, wir müssen unser bestehendes Geschäft neu aufsetzen oder zumindest effizienter aufsetzen. Und da hilft es jetzt nicht zu sagen, ich habe irgendwie tick the box und nutze doch einfach mal ein bisschen mehr KI. Hier können wir irgendwie effizienter sein und das schaffen wir auch noch ab, weil das brauchen wir jetzt nicht. Sondern es geht schon darum, ein tiefes Verständnis zu haben, wenn ich an der einen Stelle was schraube, ne, wenn man den Raum, was passiert dann an einer anderen Stelle, gerade in komplexen, größeren Strukturen. Würde ich schon sagen, der Aspekt Unternehmensführung, Unternehmensstrategie ist schon enorm wichtig. Aber daneben gibt es natürlich ganz viele andere Kompetenzen, die in dem, sage ich mal, Zusammenspiel unverzichtbar sind. Also ich brauche heute neben natürlich einer Finanzexpertise aus meiner Sicht auch eine Expertise darin, was es bedeutet, Transformation umzusetzen. Ich brauche eine Expertise zu ESG. Es geht nicht mehr ohne Nachhaltigkeits- Social- und Governance-Strukturen. Ich muss mich auskennen mit Kontrollverfahren, weil am Ende ist ja Aufsicht eine Kontrolle und Rat, wie der Name schon sagt, das Sparring. Und das das ist ja auch das, was den Job so spannend und so schön macht. Also wenn man jetzt nur Aufsicht hätte, würde ich es nicht so klasse finden. Wenn ich Sparring hätte, würde ich es auch schwierig finden, weil es gehört schon zusammen. Und darum ist dieser Aspekt zu sagen, ich brauche Kompetenzen, um überhaupt eine Aufsicht ausführen zu können und auch vollumfänglich beantworten zu können. Dazu gehört schon ein bisschen mehr als nur ein, zwei Skills. Aber das bringen ja auch viele mit. Da brauche ich Digitalisierungsexpertise, selbstverständlich Tech-Expertise. Wenn ich im E-Commerce-Bereich bin, muss ich wissen, wie Customer ticken und am besten mehr Customer-Centricity-Verständnis haben. Wie funktionieren sozusagen auch Prozesse, Struktur zum Kunden hin und was bedeutet das im Maschinenraum? Und auf der anderen Seite muss ich aber eben auch ein Ansprechpartner und ein kompetenter Ansprechpartner sein, für den Vorstand, für das Gremium sagen zu können, wenn die ein Problem haben und die kommen auf mich zu, kann ich da mitreden und habe hoffentlich Antworten. Ja, man kann nicht immer alles beantworten, selbstverständlich nicht, aber man muss zumindest in der Lage sein, Rat zu geben und im Sparring wertvoll einen Beitrag zu leisten fürs Unternehmen. Und darum, also es gibt, ich habe mir das gerade mal angeschaut, ganz witzig, und darum bin ich im Thema heranzogen.
Ja.
Viele Unternehmen haben 10 bis 11 Kompetenzen, die sie angeben, die in einer sogenannten Kompetenzmatrix abgedeckt werden müssen, das ist auch die Profitweise. Und man sagt, pro Aufsichtsratsmitglied sollte man so Pi mal Daumen 4 bis 5 mindestens davon tatsächlich auch, also nicht nur Grundkenntnisse haben, sondern schon eine ausgewiesene Expertise besitzen. Ne? Das würde ich mal so als Faustregel sagen.
Ja, ja, das ist schon auch mal eine Hausnummer. Ne? 4 bis 5, das ist eine Hausnummer. Ja. Da kommen wir nämlich gleich sofort zu meiner Frage nach Herausforderungen. Ne? Was sind Herausforderungen für so ein Mandat?
Ja, die sind vielfältig. Also Herausforderungen sind natürlich, also räumen wir vielleicht mal, wenn ich darauf, liebe Simona, noch mal.
Ja.
Es kommen ja ganz viel auf mich zu und sagen, Mensch, kannst du mir einen Rat geben, wie werde ich Aufsichtsrätin und so weiter? Und ich würde das gerne so nebenbei machen. Und natürlich ist das kein Fulltime-Job. Aber es ist eben in der Regel, ich sag mal, in der Regel, in Zeiten wie diesen und eigentlich auch schon seit Covid schon lange, nicht mehr ein Job, wo es mit 4 Sitzungen im Jahr getan ist. Und das ist so ein Bias, so ein komisches Gerücht, was sich hält. Man hat ja so 4 Sitzungen im Jahr, die dauern so 5 Stunden. Das ist mal ganz böse, man nickt es ab, dann geht man wieder nach Hause. Das ist mit viel Verantwortung verbunden. Für Mitarbeiter, für Menschen, aber auch für das Unternehmen an sich. Das ist das eine. Darum versuche ich es gerade mal so ein bisschen auch in die ernsthafte Ebene schieben und nicht, dass das irgendwie unterstellt wird, dass es nicht ernsthaft ist, aber es braucht Zeit. Es braucht Disziplin. Weil ich muss mich damit auseinandersetzen, was so ein Unternehmen für eine Herausforderung hat. Die Mediamarkt Saturn hatte große Herausforderungen in den Pandemie-Jahren. Warum? Alle Shops geschlossen.
Ja, klar.
Dann hast du da über Zehntausende von Mitarbeitern, wo du nicht weißt, was passiert mit den Arbeitskräften. Gott sei Dank kam es nicht dazu. Die online einen sehr guten Job gemacht haben und weil wir in manchen Ländern uns früher, sage ich mal, aus der Starre lösen konnten als vielleicht in anderen. Plus, das Unternehmen nimmt jetzt einen guten, sehr, sehr guten Weg. Aber Wettbewerber wie Amazon, die dann von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger wirklich existenzgefährdend sind, vielleicht nicht für so Riesen wie Mediamarkt Saturn, aber vielleicht für Unternehmen, die ein bisschen kleiner sind.
Absolut.
22 Milliarden Umsatz, das müsst ihr auch erstmal hinstellen, dann ist das etwas, wo man von heute auf morgen nicht mehr da ist. So, das ist das eine. Das zweite ist, das heißt, ich muss mit dieser Verantwortung bewusst sein und die Entscheidung, die man dann beträgt, da muss man auch sehr klug abwägen. Ja? Und nicht einfach nur mit dem Strom gehen, weil jetzt alle ja sagen, es ist das richtig. Das zweite ist, man hat natürlich auch Haftungsthemen. Also ist nicht so, dass man raus ist aus einer Verantwortung, wenn dann alle gesagt haben, ja, wir tragen jetzt diese Entscheidung mit, wir kaufen die Firma oder wir verkaufen die Firma oder wir machen den Standort, schließen den Standort oder wir machen jetzt in dem Geschäftsfeld nicht mehr weiter. Sondern das sind ja weitreichende, sage ich mal, ja, Entscheidungen, die man trifft und die man auf einer guten Grundlage von Fakten und Austausch auch treffen muss. Und dafür muss ich bereit sein, auch später, wenn ich vielleicht gar nicht mehr in diesem Mandat bin, die Verantwortung dafür zu tragen und schlimmstenfalls auch ja, in eine Haftungsdiskussion einzusteigen. Es ist in der Regel versichert, aber eine D&O deckt, weiß Gott, nicht alles ab. Und das ist richtig so. Ja? Man kann sich nicht gegen alles versichern. Das heißt, du merkst, ich komme da so in Wallung, weil ihr will ganz wichtig zu wissen, es braucht Zeit, es braucht einen Abgleich mit den eigenen Werten und der Verantwortung, die man da übernimmt. Man muss unbestechlich sein im Sinne von vertraue deinen eigenen, sage ich mal, Gefühlen und den Fakten, aber eben auch deinem Bauchgefühl, weil du wirst nicht alles, du wirst nicht alles erfragen und absichern können.
Ja.
Und du musst am Ende des Tages dir bewusst sein, dass das eben auch weitreichende Entscheidungen sind, für die du später mal ja, dich auch
Ja. Das hört sich dann natürlich schon mal ganz anders an, ne? Als diese, ja, dann haben wir 4 Sitzungen im Jahr, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch zu Diskussionen oder Austausch mit anderen Kollegen oder auch mit anderen Aufsichtsratskollegen auch außerhalb der Sitzungen kommt, ne?
Verständlich. Also ich hatte im Jahr 2020 und im Jahr 2020 im Schnitt pro Mandat 10 Sitzungen. Formale, das Anteilseigner-Calls nochmal 10. Und dann hast du die Ausschüsse, weil ich arbeite grundsätzlich auch in Ausschüssen, weil da hast du Beratungsmöglichkeiten. Und wenn du in den Ausschüssen sitzt, hast du ja auch nochmal pro Quartal deine Sitzung. Also da kommt was zusammen und dann telefoniert man auch einfach mal. Und schließt kurz und sagt, Mensch, wir haben dann Probleme im Thema. Und das sind jetzt, sage ich mal, Zahlen, die, also sag einfach mal, einen geregelten Ablauf zeigen. Allerdings in einer Krisenzeit, weil da war nun mal mit Covid und Holzketten und Lieferketten und vielen, vielen anderen Problemen noch dazu natürlich noch eine Hose. Ja.
Die Fragen waren damals neu, die sind aber geblieben. Die Themen sind ja geblieben. Ne?
Das ist wichtig. Also völlig richtig. Natürlich haben wir jetzt, also ich würde auch nicht Covid für beendet erklären, weil wir alle ohne Maske rumlaufen. Aber es gibt, also es gibt in der Tat ganz, ganz viele Aspekte, die da geblieben sind. Ich nenne das immer diese Stapelkrisen. Also man muss nicht sagen, das ist schon schwierig, wenn man da drauf guckt, weil gefühlt nach Covid kamen dann natürlich die ganzen Kriege, geopolitische Auseinandersetzungen. Ne? Und dann haben wir das Thema Houthi-Rebellen und Lieferketten, die jetzt nicht mehr aus Asien gestört sind. Dafür sind die Handelswege komplett blockiert. Also Ware kommt einfach nicht rechtzeitig. Ware kommt auch nicht mehr sicher. Ware wird teurer. Wir haben natürlich Themen wie, ich sage jetzt einfach mal, das neue Lieferketten Gesetz, was alles andere als unkomplex ist. Es muss in Unternehmen umgesetzt werden. Es muss in bestimmten Zeiten umgesetzt werden. Und das sind wirklich große Herausforderungen. Wir haben KI als eine Herausforderung, auch als eine Chance. Aber wie immer, ich würde sagen, es ist seit 2020 unheimlich viel dazu gekommen. Und das ist tatsächlich Kommunikation, wie ich immer sage.
Stimmt, ja. Das ist ein komplexes Umfeld mit sehr vielen Skills, mindestens 4 Skills, die du eben genannt hattest, beschrieben hattest. Gibt es deiner Meinung nach oder was siehst du auch in deinem Umfeld als Multiaufsichtsrätin an Weiterbildung oder beruflicher Weiterbildung für Aufsichtsräte? Kann man sich darauf vorbereiten und gibt es dann hinterher, wenn man in so einem Mandat ist, auch Möglichkeiten, sich weiterzubilden? Oder sollte man das tun?
Also grundsätzlich ist es so, erstmal ein guter Aufsichtsrat in seinem Gremium, da bietet das Corporate Office und das Unternehmen auch Fortbildung an. Das sollte man auch tun. Ja, also das ist wichtig, dass das Unternehmen das anbietet, damit man vor allem auch in den Branchen und den Kernthemen, womit sich das Unternehmen tagtäglich beschäftigt, was wir natürlich nicht tagtäglich vor der Nase haben, dass wir da auch drin bleiben. Also wir meinen, wenn ein Handelsunternehmen zum Thema Logistik ein Update macht, ist das extrem wichtig. Wenn ein Medienunternehmen wie die Edel sagt, wir erklären euch mal, wie der Musikmarkt sich entwickelt hat in den letzten 2 Jahren, im Detail, Land für Land, was ist das enorm wichtig und das findet statt. Also insofern würde ich sagen, das ist ganz, ganz gut und richtig. Was witzig ist, ist, wenn ich das so sagen darf, ist, dann kommt so ein bisschen deutsche Mentalität, also ich sage jetzt einfach mal pflichtbewusst, wir müssen das plus nochmal potenziert auf Frauen, die es ganz besonders gut und richtig machen wollen, diese starke Drang danach, ich muss mich ausbilden, ich muss mich sogar zertifizieren. Und daran ist nichts schlecht, nicht falsch verstehen, das ist gut und das ist richtig, das zu tun. Allerdings habe ich die ein oder andere Kandidatin erlebt, die es wirklich übertreibt. Also die Veranstaltung nach der anderen irgendwie bucht für Tausende von Euros und am Ende des Tages bleibt es halt auch und kann es auch immer nur an der Oberfläche bleiben. Ne? Weil wenn es nicht branchenspezifisch ist, ein Aufsichtsratsgremium für eine Bank und auch die Anforderungen der Bank sehen ganz anders aus als für ein Handelsunternehmen, als für ein Medienunternehmen, als für ein Tech-Unternehmen. Ein B2C-Unternehmen hat andere Herausforderungen, nicht in der Tech und in der Digitalisierung, aber vielleicht in anderen Aspekten der Kundenansprache als ein B2B-Unternehmen. Ich meine nur, es ist wichtig, sich ein Grundlagenset anzueignen, wenn man sich mit dem Thema vertraut machen will und sollte. Und das würde ich dringend empfehlen. Und da gibt es von, zum einen gibt es wirklich gute Angebote von Anwaltskanzleien. Interessanterweise auch gar nicht immer erst die ganz großen Namen, sondern man muss nicht immer, zu den größten Namen rennen, sondern gibt es wirklich gute Angebote. In der Regel findet sowas einmal im Jahr statt, wo man sagt, aus einer Legal-Perspektive, ich mache mich fit für einen Aufsichtsrat. Ne? Mhm. Was bedeutet das für mich? Was sind Haftungsthemen? Was muss ich beachten? Das würde ich empfehlen. Das Zweite, was sicherlich ganz, ganz gut ist, sind auch Angebote von den Wirtschaftsprüfungsunternehmen, also KPMG, PwC, EY, wie sie alle heißen, sie machen das alle. Und ich muss auch sagen, sie machen das alle gut. Jeder hat seinen unterschiedlichen Blick da drauf und Schwerpunkt, aber da macht man auch überhaupt nichts falsch. Und die laden eben auch branchenübergreifend ein, weil die natürlich auch sagen, wir wollen dort auch im Get-Together wiederum unterschiedliche Personen zusammenbringen. Also da gehen jetzt nicht nur die hin, die in das Audit hier reingehen, sondern müssten und sollten schon auch alle sitzen, die sich für den Aufsichtsrat interessieren oder im Aufsichtsrat sitzen. So, und last but not least, zum Beispiel, weil ich eine Bank, weil ich Aufsichtsrat in einer Bank bin, muss ich als Nicht-Banker oder ehemaliges CFO, muss ich zum Beispiel im Jahr bei der Business School for Finance und Management in Frankfurt muss ich halt auch richtig die Schulbank drücken. 3 Tage. Weil sich natürlich dort auch viel in der Regulierung tut. Also, lange Rede. Was ist mein Rat? Mein Rat ist, man sollte sich so eine Grundlagenschulung geben. Eher juristischer Art und dann würde ich tatsächlich eins der Wirtschaftsprüfungsunternehmen empfehlen. Dann würde ich aber tatsächlich mich eher auf Kongressen tummeln. Also zu sagen, wenn ich eine bestimmte Branche habe, in die ich mich einbringen will, dann würde ich mich spezifisch auf die Branche vorbereiten. Und weil man kann das nicht alles in so 2, 3, 4 Tageskurs lernen. Also das ist sehr schwierig zu vermitteln, weil es einfach vieles. Und ich finde es viel wichtiger, am Kern der Branche und an ihren operativen Herausforderungen dran zu bleiben und dort mitreden zu können. Und darum ist es eben auch wichtig, wenn man sagt, man macht so eine Karriere und man geht auch nicht wieder zurück ins operative Geschäft, dass man dann sein Wissen frisch hält. Und darum habe ich zum Beispiel entschieden, zu einer Unternehmensberatung als Senior Advisor zu gehen, um dort auch weiterhin mein Norm zu halten. Gerade wenn man wirklich Digitalisierung, Tech und Data macht. Mhm. Also es wird das alt. Ja. Das ist ganz wichtig. Daneben arbeite ich ja auch an der TUM, wie du es eingangs gesagt hast. Das heißt, ich schaue tatsächlich, dass ich den großen zweiten Teil meiner beruflichen Aufgabe darauf verwende, mich weiterzubilden, aber weniger im Sinne von, wie bleibe ich als Aufsichtsrätin fit, sondern vielmehr, wie bleibe ich fit als Person in meinen spezifischen Themenbereichen. Mhm. Und wie bilde ich mich da weiter? Und darum habe ich mir zum Beispiel ganz hart einen Tag in der Woche, 5 Stunden, wo ich mich nur mit Studien auseinandersetze. Da gehe ich auch gar nicht raus, sondern ich lese.
Ja, ja.
Ich lese da oder ich höre.
Ne? Ja.
Ich höre natürlich auch Sie auch. Videos. Aber ich lese ganz viel Studien. Ja. Und ich spreche und ich mache Termine mit Menschen, wo ich sage, die interessieren mich. Ich würde gerne mehr über deren Herausforderungen verstehen. Mhm. Und das finden die Leute in der Regel auch ganz spannend. Mhm. Und das ist enorm wichtig. Ja.
Ja, das ist genau, immer dieses Up-to-Date-Sein, dieses Innovativ-Sein und die Nase 2 Schritte voraus haben. Ne?
Ja, weil wie soll ich einen Vorstand beraten können,
genau.
Und Sharing bieten, wenn ich selber nicht mehr up-to-date bin?
Absolut.
Und das ist auch das, also mich haben ja auch einige angesprochen und gesagt, Mensch, bist doch so jung und jetzt so eine Karriere und du kannst auch nochmal, mach doch nochmal einen Vorstandsjob. Mhm. Und dann habe ich gesagt, klar kann ich das machen, aber für mich fühlt sich das jetzt gerade so toll und so gut an, weil ich natürlich die Unterschiedlichkeit meines Portfolios habe. Ja. Ich kann extrem selbstbestimmt meinen Alltag gestalten. Das ist für mich das höchste Gut. Mhm. Aber ich muss eben auf der anderen Seite wirklich up to date bleiben. Und ich bin erstaunt, wie viel, ich sage jetzt auch einfach mal ein bisschen harsch und bös, wie viele sehr alte Personen, nichts gegen Alte, ich kenne auch ganz tolle, informierte ältere Personen in Aufsichtsräten, aber eben auch, wie viele alt vom Kopf, sage ich mal, so in Aufsichtsratspositionen sitzen und sagen, also mein letzter operativer Job ist 15 Jahre her oder länger, die sich aber auch nicht irgendwie weiterbilden oder verhalten auf dem Thema. Und es ist nicht immer eine Frage, irgendwie, bin ich noch CEO oder CEO, sondern es ist eher eine Frage, was tue ich dafür?
Ja. Also da ist auch ein Verantwortungsbewusstsein gefordert, ein persönliches Verantwortungsbewusstsein und auch so ein persönliches moralisch-ethisches Empfinden, ne? Der Aufgabe gegenüber und der Firma gegenüber. Ne?
Ja, und ehrlicherweise, also wenn du einen harten Aufsichtsratsvorsitzenden hast, der sagt, ja klar, die Amtszeit ist auf 4 Jahre, aber ein neuer Sitz wird frei und die Person liefert nicht wirklich einen Beitrag, kann das auch passieren, dass so eine Person innerhalb von einem Jahr wieder aussortiert wird. Das machen sich viele auch nicht bewusst. Sie sagen, ja, das mache ich jetzt noch 4 Jahre und dann vielleicht noch mal 4 Jahre und dann schlitter ich so schön irgendwie in den Ruhestand.
Ja.
Da würde ich sagen, Obacht, ne?
Ja.
Also natürlich gibt es sicherlich immer entspannter zugeht, das ist auch in Ordnung, wenn das Geschäft gut läuft. Aber ich würde sagen, in Zeiten wie diesen mit den Herausforderungen,
ja, ne?
Aber ist das kein Selbstläufer, ne?
Okay. Ja, toll. Finde ich eine ganz wichtige Perspektive, ne? Weil das ist, weil dieses Bild gab es ja definitiv vor der Pandemie, ne?
Oh, ich will damit auch gar nicht irgendwie Angst machen oder sagen, lasst es alle um Gottes Willen. Es ist eine erfüllende Aufgabe, es ist eine tolle Aufgabe und ich möchte,
glaube ich,
encouragen, sich anzuschauen und zu überlegen, ob das ein Pfad ist oder wenn man schon drin ist, zu sagen, ich gebe da noch mehr Gas. Ich finde es super. Ich möchte ein bisschen damit aufräumen, dass das irgendwie so ein Begleitjob ist unter dem Motto, ich spiele ein bisschen Golf, ich mache ein bisschen Aufsichtsrat und nebenbei bereise ich die Welt. Das ist völlig legitim, sich so schnell, wenn man sich das überlegt, zu machen, aber es bedeutet eben auch ein bisschen mehr. Und das überspitze ich das auch so in dieser, in diesem Satz, den ich jetzt gerade gesagt habe, weil ich schon viel. Also wenn ich frage, warum will jemand Aufsichtsrat werden, dann kommt ganz schnell, ja, damit habe ich irgendwie noch ein ganz gutes Einkommen. Ne, und deckt da irgendwie so meine täglichen Kosten, weil da ist ja irgendwie alles schon, sind die Schäfchen im Trockenen. Ja, ich habe dann irgendwie noch einen schicken Titel und komme auf die Veranstaltung. Das sagt natürlich nicht einem jeder so. Ich sage, die Personen lassen das schon auch raus. Und wo ich sage, das kann man alles machen, aber es gibt hoffentlich noch mal eine andere, wie soll man sagen, einen anderen Beweggrund in so eine Stelle oder in so eine Verantwortung.
Auch ein anderes Commitment, ne? Eine Frage dann noch zum Schluss. Ich habe noch so viele Fragen. Ich glaube, ich werde dich noch mal einladen, Sabine. Da gibt es so viele spannende Themen. Und eine Frage noch in Bezug auf Frauen. Es gibt sehr wenig Frauen in den Top-Führungspositionen, in den operativen Führungspositionen und in den Aufsichtsräten und Beiräten sieht es ja auch nicht viel anders aus. Wie deiner Meinung nach kann sich dieses Bild ändern? Wie können mehr Frauen wirklich in diese Top-Position kommen? Also gerade auch was den Aufsichtsrat angeht und ein substanzielles Netzwerk zu haben, ne? Weil das scheint ja eine der Voraussetzungen zu sein.
Naja, es fängt dann natürlich in der operativen Verantwortung an, weil das ist ja schon der klassische Weg zu sagen, ich bin in einer Geschäftsführungs-, Vorstandsposition oder ich sag mal, ich bin ein Spezialist oder eine Spezialistin in einem bestimmten Gebiet. Ne? Deswegen muss man nicht der Vorstand sein. Aber ich sage jetzt einfach mal einen hervorragenden CFO, also der Vorstand, selbstverständlich geht es auch, oder jemand, der sagt, bin extrem stark in den Aspekten Digitalisierung. Also, so, und wenn man es schafft, in den Unternehmen dort grundsätzlich mehr Frauen in Führung zu bringen oder in diese Position überhaupt reinzubringen, dann haben wir überhaupt kein Problem mit der Pipeline zum Aufsichtsrat. Es gibt aber inzwischen sehr, sehr viele gute Führungsfrauen und es gibt auch inzwischen sehr, sehr viele gute Aufsichtsrätinnen. Gott sei Dank hat sich ja unter Quote einiges verändert, wenngleich noch nicht gut genug. Und offen gesprochen, da muss man auch, das eine sind ja die, sage ich jetzt einfach mal, DAX, MDAX, DAX-Unternehmen. Das andere sind natürlich ganz, ganz viele, wovon die deutsche Wirtschaft ja auch lebt, der deutsche Mittelstand, wo ich sage, gebt doch da mal ein bisschen mehr Gas, auch wenn ihr jetzt keine verpflichtende Quote habt, weil es ist ja nachweislich einfach besser und diese Unternehmen sind nachweislich erfolgreicher, auch in ihrem Umsatz, in ihrer Marge, in ihrer Innovationskraft. Also da könnte ich mich wahnsinnig aufregen und den Mund flüssig. Aber was kann man tun? Also ich glaube tatsächlich, dieses Streben nach operativer Verantwortung ist wichtig und nicht vorher, ich sage es jetzt auch mal ganz offen, nicht vorher abbiegen zum Aufsichtsrat. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, ich muss eine operative Leitungsführungsposition innehaben, in nur ganz wenigen Fällen, würde ich sagen. Wenn jemand jetzt Consultant ist oder Professor an der Uni, selbstverständlich dann auch als Professorin, aber auch die haben ja operative Verantwortung. Ich ja jetzt selber viel für Arbeit. Also gut ab. So, kurzum, ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen nach mehr Macht greifen, mehr Mut haben, das einfach zu tun und zu sagen, ich möchte in diese Rolle reinkommen, dann aber auch bereit sind, sage ich mal, das ein oder andere hinten anzustellen. Das muss ja nicht für 10 Jahre sein. Ja, aber zu sagen, es ist jetzt eine Phase in meinem Leben, da gebe ich ja Gas und mache das, um daneben, und das ist ganz wichtig, nicht nur das zu tun, sondern das auch zu nutzen und sich eine Plattform und ein Netzwerk aufzubauen. Und zwar ein Netzwerk nicht nur in der Hinsicht, wir bashen jetzt die Männer, ich sage es jetzt auch mal ganz viele ganz tolle Frauennetzwerke, aber die haben sich so ein bisschen verfahren darin zu sagen, ja, also Mann würde es nie so machen und wir müssen anders durch. Ich sage, nein. Also ganz im Gegenteil, ladet doch mal Männer ein. Also müssen. Ich sage immer, Ausgrenzung mit Ausgrenzungen zu beantworten, ist keine gute Methode. Ich würde wirklich sagen, es ist an der Zeit, die Türen wieder aufzumachen. Und natürlich muss man viel Frauenförderung tun. Natürlich sind wir in Deutschland da hinten an. Aber es hat ja gezeigt, dass in den letzten Jahren, bis auf die Quote, die hat wirklich was gebracht. Und ich bin absoluter Quotenbefürworter. Aber alles andere, eine Großveranstaltung und wie viele Frauenzirkel und Frauenfilmfestivals. Ich könnte wirklich meinen ganzen Tag damit füllen und ich freue mich über die Einladung. Aber ich gucke sehr genau inzwischen, wo ich hingehe, weil man findet sich häufig auf sogenannten Chakra-Events wieder, wo ich vorne steht und sagt, ihr könnt es alle, es gibt Selbstvertrauen, ja, prima. Dann hast du wirklich Menschen, die auf dich zugehen mit Anfang 20 oder Ende 20. Das hatte ich also letztes Jahr, da ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Da kamen drei wunderbare, junge, tolle Frauen auf mich zu und sagen, ich möchte Aufsichtsrätin werden. Und ich sage, super. Dann, also der Pfad ist vor mir und dann sagten die zu mir, nee, in den nächsten 2 Jahren. Und ich sage, wow. Es heißt nicht, dass man nicht mit Ende 20 auch mal Aufsichtsrätin wird, aber ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr seltenes Schicksal. Und es ist schon auch sehr selbstbewusst. Also will meinen, ja, operativ reinspringen und vielleicht auch sagen, mein Netzwerk sind nicht nur Frauen. Selbstverständlich sind es viele Frauen, aber ich suche mir eben auch ganz bewusst Mentoren, Männer dazu, dass ich einen guten, gesunden Mix habe. Denn sie sitzen nun mal in diesen Gremien. Ja?
Ja.
Und ich muss und ich will auch mit ihnen zusammenarbeiten. Nichts ist langweiliger als ein reiner Männer- und ein reiner Frauenhaufen, finde ich. Ja. Also ich mag die Diversität der Geschlechter, der Meinung, des Alters, der Kulturen. Das finde ich spannend. Ja?
Ja, absolut. Ja, da sind wir einer Meinung, absolut. Zum Abschluss, Sabine, was ist so eine Message, die du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? So eine Message, die dir so im Herzen liegt, die du sagst, ja, das wäre mir wichtig, dass die Menschen das hören.
Naja, mir wäre wichtig zu sagen, wir brauchen mehr Mut grundsätzlich, also Mut zur Führung, Mut zur Macht, auch von Frauen. Mut zum Thema Entscheidungen treffen, weil man kann es nicht allen recht machen. Ja, das ist mir extrem wichtig. Und zu sagen, ich treffe Entscheidungen auf einer guten Grundlage von Fakten und von verschiedenen Meinungen, aber am Ende des Tages muss ich bereit sein, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, welchen beruflichen Weg ich einschlage, Entscheidungen in Gremien, ob als Vorstand oder als Aufsichtsrätin, wie man sein Geschäft gestalten möchte, Entscheidungen, mit wem man zusammenarbeiten will, Entscheidungen zum Thema Werte. Also dieses Thema Entscheidungsfähigkeit, Mut und diese Prise Unternehmertum. Mhm. Ja, ohne dass jetzt jeder Startup-Gründer werden muss. Wir brauchen das auch in großen Corporates. So sagen, das Unternehmerische jetzt das Richtige. Mhm. Und kann ich mich als Person auch mal ein Stück zurücknehmen und sagen, was ist jetzt das Richtige für mich als Unternehmen, das ist, wenn ich die kleine Anekdote noch sagen darf, in meinem letzten Job war ich CEO von Jones Lang LaSalle und das Unternehmen hat sich entschieden, das Europageschäft ein bisschen stärker zurückzufahren und die Entscheidung in die USA zu verlagern. Und das war die richtige Entscheidung aus einer Unternehmenssicht. Es war die richtige Entscheidung zu sagen, das Unternehmen muss sich stärker fokussieren, es kann nicht auf allen Hochzeiten, sage ich mal, tanzen. Selbstverständlich betreiben die noch ihr Europageschäft gut und stark, aber die haben halt Dinge gestreamlined. Für mich war dann die Entscheidung, weil ich in Europa bleiben wollte, ich wollte nicht in die USA gehen, auch wenn man mir das hat, was ich ganz toll fand. Es ist nur nicht mehr das Richtige dann für mich. Und da muss man so eine Entscheidung treffen. Und die ist hart, die ist auch nicht einfach. Aber die lief so gut und da bin ich diesem Unternehmen auch so verbunden. Heute kommt auch mein Nachfolger entwickeln und bestimmen, der hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ahnung davon. Zu sagen, ich nehme mich zurück und ich muss das Richtige tun fürs Unternehmen. Diese Denke, da wäre es mir wichtig, dass die viele Menschen wieder stärker einbinden, also ein bisschen weg von diesem eigenen Egoismus, weil man damit auch automatischer erfolgreicher wird.
Absolut.
Ja? Also ich glaube fest daran, wenn jemand dieses in sich verankert, dann kommt der Aspekt Wertschätzung und Erfolg automatisch. Und das wäre mir wichtig, das mitzugeben. Und ansonsten würde ich sagen, mein Leitsatz ist immer pick your battle. Man sollte sich immer genau überlegen, wofür man welches Fass, welche Diskussionen aufmacht, weil ja, man hat auch nur ein gewisses Energievolumen, meistens recht hoch. Ich habe es vielleicht früher auch mitunter übertrieben und mit dem Alter wird man hoffentlich noch ein bisschen weiser. Mhm. Und das ist mein Leitsatz, den ich auch immer ganz gern dem einen oder anderen Mentee mitgebe, wenn ich im Gespräch bin, tolle Frauen, aber wo ich sage, überleg dir genau, ob du dafür das wert.
Ja. Ja. Vielen Dank, sehr beeindruckend, Sabine. Ich bin wirklich super, ja, super beeindruckt von deinem hohen Anspruch und von der Tiefe deiner Reflexion zu diesen Themen. Also wirklich ganz, ganz spannend. Und ich danke dir für dieses, ja, wirklich sehr erkenntnisreiche Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
Ja. Ganz viel Erfolg dir, hat viel Spaß gemacht. Wir sind thematisch und ja. Hoffentlich auf bald. Ja?
Ja, auf jeden Fall. Du bekommst eine Einladung.
Alles Gute. Bis dahin.
Ja, danke.
Tschüss. Ciao.
Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Paths of Purpose Podcast.